Ei und Michael Pfister.
Detlef Clausen, Sie haben in den 60er Jahren bei Adorno in Frankfurt am Institut für Sozialforschung studiert. Viele andere haben damals auch die Nähe von Adorno gesucht. Nun, wenn ich mir Fotos, Bilder von Adorno anschaue, ein älterer Herr, rundlich, Kahlkopf mit einer dicken Brille, fast schon unauffällig, dann fragt man sich natürlich, was war das Faszinierende? Was hat Sie an Adorno so fasziniert zu der Zeit?
Ja, ich habe Adorno zum ersten Mal als Schüler noch in Bremen im Goldenen Saal der Böttcherstraße gehört. Da hat er einen Vortrag gehalten über den Fortschritt. Und Adorno kam auf die Bühne wie ein Pianist. Und dann ging er ans Mikrofon und hat das vorgetragen wie ein Vortragskünstler. Und das hat mich als Schüler so beeindruckt, dass ich mir gesagt habe, das möchte ich auch lernen, das möchte ich auch können. Und Adornos ganzer Zauber setzte sich in Bewegung, wenn er anfing zu sprechen.
Sie haben in einer Zeit bei Adorno studiert, als er schon sehr bekannt war, in den Jahren vor seinem Tod. 68, 69, die Studentenbewegung, da hat er ja eine sehr ambivalente Rolle gespielt. Einerseits war er so etwas wie der geistige Vorreiter, auf den man sich beziehen konnte. Andererseits aber hat er doch seine Probleme auch gehabt mit dieser Bewegung, hat sie als nicht revolutionär bezeichnet. Und er hat, als sein Institut für Sozialforschung besetzt wurde, die Polizei geholt. Wir wollen jetzt zu dieser Zeit uns ein paar Bilder ansehen.
Ja, das letzte Bild zeigt Adorno bei der sogenannten Busenattacke. Seine Vorlesung wurde gesprengt, indem sich Frauen entblößt haben, ihre Busen gezeigt haben und erotische Andeutungen gemacht haben. Adorno hat seinen Aktenkoffer gepackt und ist geflohen. Wenn Sie diese Bilder heute sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Wie war das damals wirklich?
Ja, im Grunde genommen muss man das wieder ordnen, nicht? Das ist ein typischer Bildersalat, der auf einen da eindringt. Und im Grunde genommen kann man die eigentlich so gar nicht richtig verstehen. Zum Teil sind es ja Montagen aus Fotos, die zum Teil großartig sind. Zum Beispiel dieses Bild von Barbara Klemm, wo Adorno da steht, das wir eben gesehen haben, mit diesem alten Polizisten, mit diesem verwitterten Gesicht. Und das finde ich ist ein ganz großartiges Zeitdokument, nämlich ins dokumentiert etwas. Die Kontinuität der Institutionen, der Polizei, nicht? Die gab es auch schon vor 1945. Man möchte gar nicht wissen, was der Mann alles erlebt hat, der da der Einsatzleiter war. Dann Adorno mit diesem etwas verwirrten Studenten, der um ihn da herumsteht. Und diese drei, Adorno eigentlich zwischen den Stühlen. Und es wurde eben gesagt, ambivalent. Ja, ambivalent waren eigentlich die Studenten, muss man sagen, weniger Adorno. Die Studenten im Grunde genommen, das war etwas, was auch von den Frankfurter Studenten damals gemacht wurde, dass Adorno ausgebeutet wurde als spektakuläres Objekt. Weil wenn Aktionen passierten in Adornos Vorlesung, dann waren die Medien da. Und deswegen wurden die Vorlesungen gemacht, die Vorlesung gesprengt bei Adorno, weil dann eben die Medien kamen. Und das hatte eigentlich etwas Dummes, muss man auch sagen. Das war einfach so total unfair, nicht? Adorno wurde einfach von den radikalen Studenten instrumentalisiert. Und das war sehr, sehr unfair, muss man sagen. Und Leute eben wie Hans-Jürgen Krahl und auch ich habe dazu gehört, die SDS-Studenten, wir waren ja eigentlich Schüler Adornos und wir wussten das viel besser, dass im Grunde genommen Adorno ja nicht der Hauptverantwortliche für die Situation war. Ich glaube, man muss auch erklärend noch hinzufügen, dass etwas, was völlig vergessen wird. Es waren ja nicht die Konfrontation linke Studenten, konservative Hochschullehrer, sondern Adorno war an ganz exponierter Stelle, exponiert auch in der Frankfurter Universität. Wir hatten damals, der Mann ist ja in der Schweiz durchaus bekannt, einen Rektor namens Rüegg. das war ein erzkonservativer Bursche, und das ist vorsichtig ausgedrückt. Und der versuchte, diese Gelegenheit nämlich zu benutzen, um Adorno als Direktor des Instituts unter Druck zu setzen. Also, wenn Sie diese ganzen Leute da heranziehen, dann können wir ja auch mal die Zuschüsse streichen. Und das ist aus dem Institut für Sozialforschung. Unter diesem Druck stand Adorno, und das haben wir als Studenten überhaupt nicht berücksichtigt, muss man fairerweise sagen.
Aber haben Sie dann doch auch ein Engagement Adornos für die Studenten gespürt? Er hat ja auch mal gesagt, die Studenten werden so behandelt wie vorher die Juden.
Ja, es gab ja, es gab Treffen, private Treffen mit Adorno. Es gab direkte, unmittelbare Kontakte. Ich meine, wir gingen ja auch in seine Sprechstunde, aber es gab auch darüber hinaus eben Treffen. Da gibt es auch ein berühmtes Foto, wie er mit Max Horkheimer kommt. Und ist dann nach ins Walter Kolbheim gekommen, das war unser Versammlungsort, und da haben sie dann mit uns diskutiert, Horkheim und Adorno, mit den SDS-Studenten haben sie diskutiert und darüber gesprochen, über die Situation. Und Adornos Kritik war außerordentlich triftig, muss man sagen, an der Studentenbewegung. Er hat auf dieses Missverhältnis zwischen dem revolutionären Vokabular und der realen Bedeutung der Studentenbewegung hingewiesen. Aber es war nicht so, dass er die Studentenbewegung abgelehnt hat, sondern er hat gesagt, ja, die Studentenbewegung, das sind auch, kann man finden in seinen allerletzten Aufzeichnungen. Er hatte nämlich Horkheimer davon überzeugt, die Dialektik der Aufklärung doch noch einmal herauszugeben. Und Horkheimer hat aber gesagt, ohne ein historisierendes Vorwort geht das nicht. Sonst machen wir ja selbst so eine Art von revolutionärer Stimmung in einer nicht revolutionären Situation. Und da hat Adorno ganz deutlich gesagt, dass diese Protestbewegung, die ja nicht nur in Deutschland war, sondern ein weltweites Phänomen war, dass diese Protestbewegung ein Zeichen ist, dass der Übergang zur verwalteten Welt, das heißt also zur totalen Administration, dass der noch nicht gelungen ist, noch nicht abgeschlossen ist. Das ist ein gutes Zeichen. Und das, was er aber konkret kritisiert hat, waren die konkreten Handlungen. Und da war ja unglaublich viel Mist auch darunter. Und da hat er ja völlig recht gehabt.
Wenn man jetzt ein bisschen an das Umfeld denkt, Frankfurt war ja damals so etwas wie ein geistiges Zentrum. Mit dem Namen Adorno verbindet sich das Institut für Sozialforschung, aber auch die Bezeichnungen kritische Theorie, Frankfurter Schule. Was war damals der Reiz dieser Art von Denken? Wie wurde da gelehrt und geforscht?
Also ich glaube, Frankfurt war in jeder Beziehung ein Zentrum der alten Bundesrepublik, muss man sagen, intellektuell, aber auch eben ökonomisch. Nicht? Das hing eben mit der deutschen Teilung zusammen. Und diese ganz merkwürdige Mischung, das kennen Sie ja hier aus Zürich auch, nicht, von Geld und Geist, die ist gar nicht so schlecht. Besonders dann allerdings, wenn die Kraftlinien einer Gesellschaft durch so ein Zentrum verlaufen. Und das hat es in Frankfurt gegeben in den 50er und 60er Jahren. Es war eigentlich der Boom, der Nachkriegsboom, das ist ja auch verbunden mit dem Namen des Mädchen Rosemarie, nicht? Das war ja nicht, also dieses Art von sich durchsetzen, eigentlich im Grunde genommen einer amerikanisierten Gesellschaft. Frankfurt war der modernste Ort in Deutschland. Und das war auch so symbolisch. Als ich 1966 nach Frankfurt kam, da ging man über den Opernplatz, da stand immer noch die Ruine der alten Frankfurter Oper. Und da steht dem wahren, schönen, guten als Headline, steht da drüber über den Säulen. Und da ging ein Riss quer durch. Das war symbolisch, auch so treffend für dieses Frankfurt der Nachkriegszeit. Und hier war eben auch durch eine durchaus gute Politik, muss man sagen, der hessischen Landesregierung, waren eben Leute nach Frankfurt zurückgekommen, das gab es vergleichbar nur noch in Berlin, Immigranten, das war ganz selten in Deutschland, Immigranten zurückgekommen, und diese Immigranten, das war auch etwas ganz Seltenes, sprachen Klartext. Klartext über das, was sie vorher erlebt haben, aber die traten nicht irgendwie als Zeugen der Vergangenheit auf. Der Adorno oder Horkheimer, die hätten das ja völlig abgelehnt, irgendwie sich sozusagen als Sprecher der Opfer oder sonst etwas zu deklarieren, sondern sie versuchten an der Gegenwart das zu kritisieren, was mit der Vergangenheit verknüpfte. Und da gab es ja Anlässe genug. Nicht denken Sie zum Beispiel an großer Anlass der Politisierung war der Auschwitz-Prozess. Nicht der Auschwitz-Prozess, der fand, große Auschwitz-Prozess, der in Frankfurt stattfand. Und der wurde ja von Fritz Bauer eingeleitet, dem Generalstaatsanwalt. Und der war ein Freund von Adorno. Nicht? Und das heißt, also hier gab es auch direkte Beziehungen. Das waren eben Leute, die sich überlegt haben, man kann nicht alles so passieren lassen. Nicht? Man muss etwas unternehmen. Und bei Adorno war es eben dieses enorme Engagement, wirklich Studenten dazu zu bringen, demokratisch zu denken, demokratisch zu arbeiten und auch in der Wissenschaft demokratisch zu sein.
Nun, wie vorher schon angesprochen, die kritische Theorie oder die Frankfurter Schule, auf die Adorno ja auch stolz war im gewissen Sinne, wie muss man sich diese Methode vorstellen? Also ich nehme an, Soziologie konnte man ja auch an anderen Universitäten studieren in Deutschland. Was war das Spezielle an dieser kritischen Theorie, diese Verbindung von Theorie und Praxis?
Ja, das ist eigentlich eine ganz komische Angelegenheit, weil im Grunde genommen der Name Frankfurter Schule ist eine sehr späte Erfindung. Kritische Theorie, das trifft das schon mehr. Das ist etwas, was Horkheimer sich vorgenommen hatte zu machen. Horkheimer war ja der ältere Freund von Adorno und Adorno ist eigentlich im Grunde genommen zu Horkheimer und seinem Kreis erst in den 30er Jahren gestoßen. In den 20er Jahren ist es Horkheimer gelungen, einen Freundeskreis aufzubauen. Das war vor allem Felix Weil, der Erbe eines großen Vermögens war. Und zusammen mit seinem Freund Friedrich Pollock etwas aufzubauen, was dann später als das Institut für Sozialforschung in die Geschichte eingegangen ist. Und Horkheimer hat aber diesem Institut für Sozialforschung ein richtiges Profil verliehen. Und dieses Profil war ganz außerordentlich für die damalige Zeit. Zunächst einmal muss man sagen, es gab in der Weimarer Republik überhaupt keinen institutionalisierten Marxismus an irgendwelchen Universitäten. Zweitens war es für Juden so gut wie unmöglich, Professuren zu bekommen. Dieses Institut vereinigte nun beides. Eigentlich im Grunde genommen ein Treffpunkt einer sich zwar nicht jüdisch verstehenden Intelligenz, aber ein hoher Prozentsatz der intelligenten jungen Leute waren eben jüdisch. Sie interessierten sich für die Revolution und zwar durch die eigene Erfahrung, nicht Erfahrung des Ersten Weltkrieges 1917, 1918. Das war ihre unmittelbare Lebenserfahrung und das Interessante daran ist, dass viele Leute immer falsch gesehen haben und auch in der Theorie Geschichtsschreibung falsch gemacht wird. Es ging nicht um die Erfahrung einer erfolgreichen Revolution, sondern um die Erfahrung einer verlorenen Revolution. Und die kritische Theorie sollte erklären, wie kommt es, dass zwar die objektiven Bedingungen da sind für eine Revolution, aber die subjektiven, das heißt also der revolutionäre Wille, ein revolutionäres Subjekt, nicht da ist.
Aber es sind ja ausgerechnet, wie Sie auch erwähnt haben, am Beispiel von Felix Weil bei der Institutsgründung oder man könnte eben auch sagen bei Horkheimer, bei Pollock, sind es Söhne aus gutem Hause, aus sehr reichem Hause. Bei Adorno ist es vielleicht ein bisschen anders, aber man kann auch sagen, er kommt aus gut bürgerlichem, behütetem Elternhaus. Warum sind es ausgerechnet solche Leute, die sich jetzt plötzlich mit Marxismus beschäftigen? Und was wollen sie? Wollen die im Sinne von Marx die Welt nicht mehr interpretieren, sondern verändern?
Naja, ich bin ja eben schon auf 1917, 1918 eingegangen. Der Hintergrund ist selbstverständlich der, das ist mit der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft in Deutschland verknüpft. Und man muss es auch so sagen, mit dem Scheitern der bürgerlichen Gesellschaft. Denn das ist 1917, 1918 eben herausgekommen, dass im Grunde genommen in Deutschland die Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft nicht funktioniert hat. Nicht? Wir haben eigentlich immer diesen Überhang des Wilhelminismus gehabt, nicht des Autoritären. Wir hatten diese preußische Militärkaste, nicht die überall dazwischen gefunkt hat. Nicht? Deswegen auch der preußische Militarismus, das ist ja nicht irgendwie eine propagandistische Erfindung, das hat es ja gegeben. Und ebenso hatten wir die deutsche Universität. Die deutsche Universität wird heute großartig idealisiert, die alte Universität. Aber das sagte schon ein Max Weber 1918, der ja selbst vom Antisemitismus nicht ganz frei war, sagte, bist du Jude, dann lass alle Hoffnung fahren auf eine Universitätskarriere. Also bis zu 1933 war die deutsche Universität eine der reaktionärsten Institutionen in der Gesellschaft. Auch das, nicht? Diese Kinder waren nun Kinder, also wenn ich jetzt von Weil, Pollock und Horkheimer, waren Kinder aus wohlhabendem jüdischen Hause. Das heißt, die Elterngenerationen hatten Karriere gemacht im Laufe des 19. Jahrhunderts. Wie so oft das ist in bürgerlichen Häusern, wenn die Eltern Karriere machen, geschäftlich sehr erfolgreich sind, die Kinder möchten was anderes machen. Nicht möchten was weiß ich, Kunst machen oder Literatur oder sonst etwas. Das heißt aber, das wäre der normale bürgerliche Weg. Denen fiel aber auf, dass irgendwie dieser Übergang in die normale bürgerliche Gesellschaft ist ihnen irgendwie verwehrt. Antisemitismus an den Universitäten, hatte ich schon gesagt. Jetzt kommt das, fängt das mit der Krise zusammen, mit der Krise des, des Deutschland von vor 1914, des wilhelminischen Deutschland, das bricht zusammen. Das heißt also, jetzt kann man doch nicht ernsthaft sagen, jetzt machen wir mal eine anständige bürgerliche Gesellschaft. Nicht, da sind die Matrosen auf der Straße und so weiter. Also machen diese jungen Leute eine revolutionäre Erfahrung. Dann, okay, das ist alles ein Chaos, nicht, da muss ein bisschen mehr Struktur rein in dieses Chaos. Dann haben sie gesehen, nicht, diese Auseinandersetzungen in Deutschland, die waren ja unheimlich lebendig und leider endeten sie auch sehr bitter, nicht, dass wirklich die Leute, die intellektuelle Kapazität hatten, wie Rosa Luxemburg, nicht, die waren sehr schnell ermordet. Das heißt also sozusagen etwas. Man konnte jetzt nicht mehr zurück in die bürgerliche Existenz und man konnte aber auch noch nichts Neues machen. Und an diesem Zwischenpunkt siedelt sich dann das Institut für Sozialforschung und damit das Projekt der kritischen Theorie von Horkheim an.
Nun, wenn wir jetzt auf Adorno zurückkommen und sich vorstellt, also aus mittelbürgerlichem, mittelbegütertem Haus, der Vater war Weinhändler, er ist mit zwei Müttern groß geworden, seine Mutter und seine Tante, beide sehr musikalisch, Musik hat immer eine ganz große Rolle gespielt in seinem Leben. Er hat mit 15 Kant gelesen, wollte selber Komponist werden, hat aber dann doch Philosophie studiert, weil er gemerkt hat, er kommt da nicht weiter mit seiner Komponistenkarriere. Wie ordnen Sie jetzt diesen jungen Adorno mit diesen großen dunklen Augen und mit der matten, sanften Stimme jetzt zu diesen doch sehr, wie soll ich sagen, Horkheimer, doch sehr, Leuten, die nochmal was ganz anderes im Sinn hatte? Eher der Schöngeist.
Ja, man muss einfach sagen, Adorno kommt von einer ganz anderen Seite her. Nicht? Adorno kommt von der Seite der Kunst her. Aber auch das hat mit der deutsch-jüdischen Geschichte sehr, sehr viel zu tun. Ich sagte schon bereits, eigentlich im Grunde genommen das emanzipatorische Ideal, das in der deutschen Literatur und in der deutschen Philosophie angestrebt wird, dieses emanzipatorische Ideal ist von niemand so ernst genommen worden wie von den deutschen Juden. Und das sozusagen, das war etwas Utopisches, das gelebt wurde. Nicht dafür steht der Name Felix Mendelssohn. Nicht, diese Art, nicht im Grunde der Verbindung, der Entfaltung der Persönlichkeit, nicht, über all dem schwebt Goethe, natürlich in Frankfurt sowieso besonders, nicht, über all dem schwebt Goethe, das heißt also diese Existenz einer vollen Entfaltung der Persönlichkeit auf allen Ebenen, nicht, das ist nicht einfach, man ist irgendwie nicht Wilhelm Meister, das hat jeder gelesen, das kannte jeder. Und das ist bei Adorno auch so, Adorno wächst damit auf, mit diesem Ideal. Und bei den Eltern ist auch schon etwas, was man erklären muss. Das kriegt man eben nicht so leicht auf, oder man kriegt es zwar leicht auf irgendwelche Schablonen, aber das sagt nichts. Nicht? Das eine ist, der Vater hat eigentlich eine typisch jüdische Weinhändlerkarriere gemacht. Sehr vorausschauend, sich sehr gut entwickelt und dann mit der Entwicklung des Kapitalismus im 19. Jahrhundert hat sich das großartig entwickelt, dieses Geschäft. Aber der wollte überhaupt nicht Weinhändler werden. Das war der Vater, nicht der, der große Weinhändler war. Er wollte Kunst, nicht? Er ging gerne in die Oper und in der Oper hat er dann Adornos Mutter kennengelernt. Und nun, Adornos Mutter war Opernsängerin, ihre Schwester war auch Sängerin, sie war aber sehr klein gewachsen und entsprach nicht dem Opernideal, konnte deswegen keine Bühnenkarriere machen. Die kam aus einer Künstlerfamilie, als Außenseiterexistenzen, wirkliche Außenseiterexistenzen und diese Ehe war für die eine großartige Gelegenheit des sozialen Aufstiegs. Und sie hat es eben geschafft, dass ihre Schwester auch damit wohnte und dann haben die eben zu dritt dieses Kind Theodor W. Adorno dann erzogen. Nicht? Damals hieß er eben halt noch Theodor Wiesengrund. Nicht? Und er hat das erst später dann den Namen Adorno ja angenommen. Aber das war eigentlich eine ganz besondere Ausgangskonstellation. Jetzt müssen Sie eben sehen, ich sagte, ein utopisches Ideal, dieses war ein utopisches Ideal, das gelebt wurde, nämlich der Emanzipation, das heißt, dem Kind wird kein Stein in den Weg gelegt, um seine Fähigkeiten zu entfalten. Also alle Fähigkeiten wurden entwickelt, unterstützt. Und so hatten sie es irgendwie über eine Freundin gehört, der liest so viel und so weiter und so fort. Da gibt's doch jemanden, der kann denn mit jemandem was Anständiges lesen. Ah ja, nicht der Krakauer, nicht der Krakauer. Und der macht das gerne, weil der mag gerne mit jungen Leuten arbeiten, also haben sie dann diesen viel älteren Mann gebeten und so, komm doch uns mal besuchen. Für Krakau war das eine tolle Sache, der kam aus einem ganz anderen, nämlich sehr kleinbürgerlichen Milieu und er freute sich sehr, dass er da sonntags eingeladen war an der Seeheimer Straße, kam gerne hin und dann hat er angefangen mit Teddy eben Kant zu lesen. Und genauso war das mit der Musik. Irgendwie haben denn die beiden Sängerinnen festgestellt, okay, dass jetzt spielt er schon so gut, jetzt müssen wir eine bessere Klavierlehrerin. Also haben sie die Sanna Stolze genommen, der Adorno dann auch nach 45 hatte ihr noch sehr nett geschrieben und sie dann nochmal wieder begegnet. Sie ist ja eine Verwandte des Frankfurter Lokalpoeten Stolze gewesen. Also auch das ist eine ganz interessante Geschichte. Dann ist er zu Bernhard Seckles im Kompositionsunterricht geschickt worden. Und auch da kam er sehr schnell eigentlich an eine Grenze. Und er kam mit ihm irgendwie nicht überein. Adorno war nämlich fasziniert von der neuen Musik. Und das schien ihm plötzlich also nicht Töne von einem anderen Planeten. Und deswegen hat er sich dann entschlossen, als ganz junger Spund, nämlich da war er noch gar nicht älter als 25, nach Wien zu gehen, um bei Schönberg in die Lehre zu gehen. Den Platz hat er nicht bekommen, kam dann Gott sei Dank zu Alban Berg.
Und der hat ja gesagt, der junge Theodor Wiesengrund müsse sich entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Würden Sie sagen, dass er diese Entscheidung überhaupt je getroffen hat? Oder könnte man auch anders fragen, ist seine Philosophie eine künstlerische Philosophie?
Das würde ich schon sagen. Das ist, ich glaube, das Einmalige an Adorno, dass er diese Alternative verweigert hat, sich zu entscheiden zwischen Beethoven und Kant. Und deswegen haben sie im Grunde genommen das letzte Werk, was er noch erlebt hat, dass es publiziert wurde, war die negative Dialektik. Das ist ja im Grunde genommen ein ganz großer Rückgriff noch einmal auf Kant, um zu überprüfen, was wir eben gesagt haben, in ganz konkreten lebensgeschichtlichen Formeln, aber das nochmal auf der Ebene der großen Philosophie zu durchdenken. Im Grunde genommen, was ist an dem Kant eigentlich dran? Heißt es, am Kant ist ja, und das ist, gehört eben zu Adorno, dieses Aufklärung, dass Aufklärung dazu da ist, um die Welt zu verändern. Und aber einbegriffen jetzt die Erfahrung des 20. Jahrhunderts, dass der Versuch, die Welt zu verändern, gescheitert ist. Zwar bewusst zu verändern. Die Welt hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert im 20. Jahrhundert, aber die bewusste Veränderung der Welt, das ist gescheitert. Und das zu reflektieren, noch einmal also zu Kant zurückzugehen, aber alles das hineinzunehmen, was die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts sind. Als diese ganzen Proteste waren und so, es ist auch so eine Seite, die die Leute immer überhaupt nicht sehen. Adorno war sehr froh, oft, dass ihm der Kultusminister erlaubt hat, seine Vorlesung dicht zu machen. Dann konnte er nämlich nach Hause gehen und an seinem Beethoven-Buch arbeiten. Und das hat ja nun Gott sei Dank dann nach seinem Tod Herr Rolf Tiedemann herausgegeben. Und das ist eine unglaublich lohnenswerte Lektüre, dieser Beethoven. Denn das ist noch einmal die Musikphilosophie. Und zwar nicht als eine Philosophie über Musik. Adorno macht so etwas nicht. Nicht über die Sachen, sondern in den Sachen. Und das ist großartig. Nämlich er bringt noch einmal heraus, dass ja bei Beethoven etwas gelungen ist, nämlich die Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Ein Moment von Versöhnung wirklich geworden ist, das in der Gesellschaft nicht wirklich geworden ist. Und diese Kluft zwischen dem Denken und dem, was bloß ist, das ist eigentlich die Kluft, aus der Adorno denkt und aus der er auch gelehrt hat.
Nun machen wir einen Schritt weiter im Leben von Adorno. 1933, die Nationalsozialisten ergreifen die Macht unter Hitler. Adorno wird die Lehrbewilligung entzogen. Er entschließt sich darauf, 1934 zu emigrieren, zuerst nach Oxford, dann später nach New York, trifft dort Max Horkheimer wieder und er trifft natürlich als Exilant, als Emigrant auf eine andere Kultur, auf die amerikanische Kultur, erlebt einen Kulturschock und hat sich dann auch wieder im Bereich Musik sehr, sehr kritisch gegenüber der Jazzmusik geäußert. Das ist etwas, was man heute noch kennt von Adorno, seine kritischen Äußerungen über Jazzmusik. Und da wollen wir uns jetzt gleich mal anhören, was er dazu gesagt hat.
Jazz hat mit Kunst überhaupt gar nichts zu tun und das Bestürzende ist, dass man diese reine Unterhaltungssphäre mit Ideologien unterbaut, durch die sie dann mit allem, was hoch und teuer ist, verwechselt wird und plötzlich einen Anspruch und einen Pathos gewinnt, dass sie also einfach nicht zukommt. Aber ich bin gar kein Feind des Jazz, genauso wenig wie ich es wagen würde, ein Feind von irgendwelcher anderen Tanzmusik zu sein. Ja, dass mir ungarische Schnulzen dann immer noch lieber sind, ist meine Privatsache.
Kein Feind des Jazz, aber doch ein vernichtendes Urteil. Auf welchem Hintergrund muss man sich dieses Urteil Adornos über den Jazz erklären?
Ich glaube, zunächst einmal muss man begreifen, was Adorno unter Jazz gehört hat. Und Adorno kannte sich ziemlich gut aus. Also das sind alles immer solche Irrtümer, nicht? Dass die Leute denken irgendwie, der sitzt da irgendwo, sitzt da an seinem Schallplattenspieler und hört nur Beethoven und der hat keine Ahnung. Er hat lang genug in New York gelebt, die sind oft genug nach Harlem gegangen, in Lokale und so weiter, die wussten ganz gut Bescheid und kannte sich auch ganz gut aus. Jazz ist bei ihm eine Chiffre für Unterhaltungsmusik. Und das ist auch die Geschichte des Jazz in den 30er Jahren. Die Geschichte von Tin Pan Alley, also das heißt der ersten Plattenindustrie. Und das bedeutet ja die Ausbeutung zunächst einer nicht als Kunst auftretenden Musik, nämlich sozusagen nicht ein, die Ausbeutung von Sounds, die man so noch nicht gehört hatte. Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Analyse bei Adorno, ist, wenn man die ersten Schriften aus den 30er Jahren genau liest, ist es Analyse von Schlagern, von Hits. Nicht? Und, das ist, und diese Art, nicht, das ist der Beginn im Grunde genommen der Schallplattenindustrie. Und Adorno kritisiert die Schallplattenindustrie. Und Adorno hat vollkommen recht. Das muss ich gerade als ein wirklich begeisterter Jazzhörer, ich habe viel Jazz in meinem Leben schon gehört, Adorno hat vollkommen recht und seine Kritik sitzt im Zentrum. Er benennt nämlich die Kräfte, die in den letzten 50 Jahren, also auch 30 Jahre nach seinem Tod, dazu geführt haben, dass der Jazz so steril geworden ist. Nämlich der Jazz ist zu einer Kultur geadelt worden. Nicht? Und das heißt nicht, der Jazz sollte plötzlich der Botschafter Amerikas sein. Nicht? Und der Jazz sollte plötzlich dafür hinhalten, die wirklichen Spannungen in der amerikanischen Gesellschaft zu übertünchen. Und das ist eigentlich im Grunde genommen etwas, was Adorno von Beginn an aufgespießt hat, die Jazz-Ideologie. Und wenn Sie mal in den Schriften nachblättern, gibt es einen Briefwechsel mit Joachim Ernst Behrendt, der war der sogenannte Jazz-Papst in Deutschland in den 50er und frühen 60er Jahren. Und Adorno hat vollkommen recht. Er konnte gar nicht wissen, was nach seinem Tod aus Joachim Ernst Behrendt wird. Nämlich er wurde ein Hyperguru von indischer Musik auf einmal. Da können Sie mal sehen, wie tief das überhaupt verankert ist. Diese Vermischung eigentlich von Entertainment und Kultur, das ist das, was im Zentrum der Kritik von Adorno sitzt. Und für alle die, die mir das nicht glauben und denken, ich will nur den Adorno verteidigen, an Stellen, wo er gar nicht zu verteidigen ist, den empfehle ich, das kann jeder lesen, dazu braucht man keine große musikalische Vorbildung. Einleitung in die Musiksoziologie, Kapitel 2, leichte Musik, ein wunderbarer Aufsatz, und da sehen Sie das vollkommen geschichtlich eingeordnet, dass an Jazz nicht kritisiert wird, dass es Jazz ist, sondern warum der Jazz hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt.
Aber ist er denn einfach in New York nicht in die Clubs gegangen und hat nur die Schallplatten gehört? Da wäre ja auch das Moment der Improvisation zu entdecken gewesen, des individuellen Abweichens. Und das ist ja etwas, was Adorno sehr wichtig ist.
Ja, aber das, entschuldigen Sie mal, das ist doch alles im Grunde genommen, so dolle Sachen sind das doch alles überhaupt nicht, nicht? Nein, Sie müssen das einfach auf dem Hintergrund auch musikalisch sehen. Nicht, was die Leute erlebt haben. Er ist durchaus in die Clubs gegangen und er wusste sehr gut Bescheid, sagte ich ja bereits. Das ist nicht das Problem. Aber musikalisch müssen Sie das vor dem Hintergrund sehen. Hier wird ja eine Musik, eben wie gesagt zur Kunst gemacht, in dem die einfachsten Geschichten, die musikalisch passieren, unheimlich aufgeblasen werden und als große künstlerische Aktionen dargestellt werden. Am gleichen Hintergrund müssen Sie sehen, dass zur gleichen Zeit in Amerika Leute lebten, wie zum Beispiel Eduard Steuermann, immer mein Paradebeispiel in diesem Falle. Eduard Steuermann war Pianist, man kann sagen, der Pianist der zweiten Wiener Schule gewesen ist. Eigentlich alle Uraufführungen von Schönberg, die mit Piano zu tun haben, hat Eduard Steuermann gemacht. Er war 25, Adornos Klavierlehrer. Er hat selber komponiert. Zu dessen Lebzeiten, das heißt also bis in die frühen 60er Jahre, ist keine einzige Note von dem überhaupt nur gedruckt worden. Ne? Und dann gewinnt der Begriff der Kulturindustrie plötzlich einen konkreten Sinn. Nicht? Das heißt sozusagen, die Kulturindustrie schaut darauf, was sie ausbeuten kann, und sie scheidet aus, direkt von der Kommunikation, richtig trennt sie das ab, das, was inkommensurabel ist. Und dieser Begriff des Inkommensurablen, das ist etwas, was in diese Jazzkritik hineingehört. Nämlich, dass der Jazz so gemacht wird, dass er kommensurabel wird und damit eigentlich um seine besten Kräfte gebracht wird.
Aber da lauert doch sofort das Elitäre, also die Kritik des Elitären. Wenn Jazz nur dann gut ist, wenn es wenige verstehen.
Das ist ja gar nicht das Argument. Das ist ja genau wie mit dem Da sind wir ja hier wieder im Fernsehen. Das ist genau das Gleiche. Nicht, haben wir das Adorno, nicht der Spiegel in seiner Adorno-Geschichte titelt dann irgendwie Fernsehfeind Adorno, nicht, oder Feindbild Fernsehen. Ist doch totaler Quatsch. Adorno hat nicht am Fernsehen kritisiert, dass es das Fernsehen gibt, sondern hat im Fernsehen kritisiert, dass es so schlecht ist. Dass es immer sozusagen auf das mittlere Niveau versucht zu kommen. Und das ist doch das Problem. Im Grunde genommen, dass die Leute das Publikum betrügen um die Sachen. Nämlich indem sie irgendwie sagen, und das sagen die Verantwortlichen doch immer, die wollen das so, die verstehen das nicht. Und das stimmt doch gar nicht, das ist gar nicht wahr. Und genauso ist es doch mit der Musik. Man kann ganz andere Sachen machen, und das ist auch meine Erfahrung. Man kann auch Leute für musikalisch, auch theoretisch und intellektuell für Sachen begeistern, wo die erstmal sagen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist aber gar nicht wahr, sondern weil es immer in diesen, in diesen pädagogisch zubereiteten, von oben herab Nürnberger Trichterartigen eingeflößt wird, dazu haben die Leute keine Lust, und das kann man auch gut verstehen.
Aber die Kulturindustrie, die als Begriff ja auch von Horkheimer und Adorno geprägt wurde, läuft doch auch immer wieder darauf hinaus, dass sie das bezeichnet, was Massenkultur ist, Industrie. Man muss es im großen Stil verkaufen können, und das kann man eben mit dem, was die meisten Leute mögen. Oder würden Sie das nuancierter sehen? Gibt es eine Unterhaltungskultur?
Nein, ich würde da überhaupt keinen Unterschied sehen. Vielleicht muss man zur Erläuterung als erstes mal sagen, dass Kulturindustrie ein ironischer Begriff gewesen ist, nicht von Horkheimer und Adorno. Sie haben sich nämlich an Hollywood der 40er Jahre orientiert. Und da war das eben so, dass eben diese Verantwortlichen von Hollywood, die dann auch den Oscar erfunden haben, nicht, die orientierten sich an der großen Industrie, nicht an der großen Chemie, Stahlproduktion und so weiter, und sagten, wir sind auch eine Industrie. Und sozusagen dieses Modell, nicht, wir sind eine produktive Industrie. Aber das waren natürlich, im Grunde genommen waren das alles Außenseiter, diese Produzenten, und diese Geschichte ist ja auch hinlänglich bekannt. Aber das muss man immer dabei berücksichtigen, sozusagen, dass da ein ironisches Moment drin steckt. Das ist ja in allen geistigen Produkten, ist es so, auch bis heute noch. Ich meine, ist genau wie man ein Buch schreibt, nicht? Man sitzt da einsam, isoliert am Schreibtisch. Das hat also mehr mit vorindustriellem Handwerk zu tun, was man tut. Und das, was dann später angeworfen wird, das ist eher eine Marketingmaschine. Aber das hat viel mehr mit Marketing zu tun und viel weniger mit industrieller, großindustrieller Produktion. Da kommt ihm der große Film noch am nächsten, so wie sie ihn in den 40er Jahren in Hollywood erlebt haben. Aber der Punkt dabei ist ja eigentlich der, dass man da wirklich studieren kann, und da ist Adorno ja wirklich an der Quelle gewesen. Erst hat er ja im Princeton Radio Research gearbeitet, da ging es darum, welche Musik wird im Rundfunk gehört und wie wird die von den Leuten aufgenommen. Und die Fragestellung, er hat ja aber die grundsätzliche Fragestellung kritisiert. Er hat gesagt, man kann doch nicht einfach nur fragen, mögt ihr das oder mögt ihr das nicht. Also ich spiele ein Stück vor und dann gibt es einen grünen Knopf und einen roten Knopf. Ne? Wenn ich es mag, haue ich auf den grünen, und wenn ich es nicht mag, auf den roten Knopf. Das ist ja wie, nicht der Mensch wird irgendwie wie im Tierversuch da irgendwie behandelt. Das ist doch saublöde. Nicht? Man muss doch erstmal fragen, Geschmack selber ist doch eine historische Kategorie. Das heißt also auch eine veränderliche Kategorie. Nicht? Und Sie können... Das muss doch gar nicht so sein, dass Musik im Grunde genommen etwas ist, wo es nur einen Geschmack gibt oder sonst etwas. Sondern das ist veränderbar. Und das zeigt sich ja auch im Laufe der Jahre, zeigt sich das, wie sich der musikalische Geschmack verändern kann. Und nehmen wir das doch bei anderen Produkten, wie wir zum Beispiel beim Film. Zum Beispiel heute beim Film, jemand, der eine Geschichte chronologisch erzählt, wird doch als platter Regisseur, also wird er abgetan oder sonst etwas. Da müssen allerhand Sachen müssen schon passieren. In den Entertainment-Filmen ohnegleichen müssen allerhand Sachen passieren. Vorblenden, Rückblenden, Überschneidungen, unterschiedliche Ebenen müssen sichtbar sein. Das Publikum ist vollkommen darauf vorbereitet. Das macht so etwas. Warum geht das denn in intellektuellen Prozessen nicht aus so? Warum nicht soll ein Roman nicht so geschrieben sein? Nicht? Der Roman hat sich ja genau durch den Film auch genauso verändert. Nicht? Aber immer wieder wird behauptet, ja, aber wir wollen irgendwie Rosamunde Pilcher oder sonst irgendwas. Das ist doch gar nicht wahr. Das stimmt auch gar nicht. Und das, was eigentlich im Grunde genommen den schlechten Geschmack ausmacht, ist eigentlich im Grunde genommen dieses Ausbeuten eines Bedürfnisses, das absolut legitim ist, nämlich, dass man nach getaner Arbeit sich entspannen will, dass man die Schnauze voll hat, dass man sich irgendwo in die Couch fallen lassen will, schönes Gläschen einschenkt und irgendwas dann konsumieren will. Und dann wird man aber mit Sachen vollgestopft, die nichts taugen. Und da setzt man an. Und das ist der eigentliche Punkt, auf den es mir ankommt. Und das ist etwas, was man von Adorno gelernt hat. Sie müssen da ansetzen, die Kritik ansetzen. Die können nicht irgendetwas. Und das ist nicht elitär. Es gibt nicht irgendwie ein Fantasiegebilde außerhalb der Kulturindustrie. Denn der Prozess hat sich ja verschärft. Alles, was wir kommunizieren, kommunizieren wir durch die Kulturindustrie. Aber es ist der Unterschied, ob ich gute Sachen oder schlechte Sachen mache. Das heißt also, wenn ich auch jetzt einen kulturindustriellen Event, das ist doch ganz klar, so ein 100. Geburtstag ist doch auch ein kulturindustrieller Event. Ich nutze den aus, diesen kulturindustriellen Event, um etwas von dem wirklichen Adorno durchzubringen. Und das ist die Aufgabe. Und ich denke, da kann man durchaus etwas lernen.
Ja, die Kulturindustrie ist ja auch ein Kapitel in dem schon erwähnten Werk Dialektik der Aufklärung, das manche als Hauptwerk Adornos bezeichnen. Er hat es zusammen mit Max Horkheimer geschrieben und es steht ganz unter dem Eindruck der Katastrophen, die in diesen Jahren passieren. Die Emigranten erhalten Nachrichten von der zunehmenden Judenvernichtung in Deutschland. Die waren darüber offenbar sehr gut informiert. Für Adorno selber, er empfindet Heimatlosigkeit, ist im Exil. Und das Buch ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung oder die Diagnose der Bankrotterklärung der abendländischen Kultur. Es geht darum, dass die Zivilisation in Barbarei umkippt. Und man findet Aussagen wie, dass eben die Vernunft nichts anderes bedeutet als Herrschaft. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, dazu muss man allerdings sagen, das Buch heißt Dialektik der Aufklärung. Das ist also kein antiaufklärerisches Buch und das, glaube ich, gehört zu den großen Missverständnissen. Es ist der Versuch, nämlich die Aufklärung selbst noch einmal über die Aufklärung zu reflektieren, sich bewusst zu machen, was die Grenzen der Aufklärung sind. Nicht? Und die Grenzen der Aufklärung liegen eben nicht im reinen Geist, im besseren Argument, sondern die Grenzen der Aufklärung liegen in gesellschaftlich-materiellen Bedingungen. Und diese gesellschaftlich-materiellen Bedingungen führen dazu, dass produktive Kräfte, nämlich die Kräfte der Erkenntnis, umschlagen in Destruktion. Nämlich zum Beispiel nicht, dass daraus aus dem Denken der Freiheit wird plötzlich das Moment der wissenschaftlichen Kontrolle über die Bevölkerung. Und das ist zwei Seiten der Aufklärung. Und durch diese Reflexion ist aber von Horkheimer und Adorno der Versuch gemacht worden, diese produktiven Kräfte der Erkenntnis wieder zurückzugewinnen. Aber man kann sie nicht so zurückgewinnen wie mit dem Status quo ante. Nicht genauso wie wir Mitte der 40er Jahre nicht zu der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zurückkehren können. Nicht? Sondern wir können jetzt aber sozusagen aus dieser Geschichte etwas nehmen. Etwas nehmen und das versuchen umzusetzen und sei es in die Praxis des eigenen Lebens. Und das führt dazu, dass eine neue Form und eine neue Art des Denkens, die wiederum aber Tradition hat, eingeführt wird, nämlich das Fragment. Und das ist nicht nur, weil die irgendwie nichts fertig gekriegt haben, nichts Systematisches oder sonst etwas. Nicht? Aus den vier Kapiteln folgen dann die Fragmente. Und das hat Adorno dann in seinem nächsten Buch nach der Dialektik der Aufklärung gemacht, nämlich in den Minima Moralia, die ein reines Fragmentbuch sind.
Genau, Sie geben mir das Stichwort zu Minima Moralia. In Dialektik der Aufklärung oder auch negative Dialektik, das sind ja sehr theoretische Bücher. Nun hat er in Minima Moralia mit Aphorismen sich Alltagserscheinungen zugewandt, die er selber am eigenen Körper erfahren hat in Amerika. Und ein Zitat, das auch immer oft falsch zitiert wird, ich hoffe, ich zitiere es jetzt hier richtig, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, weist ja schon ein bisschen auf das hin, auch auf dieses Fragmente, auf dieses eben dieses richtige Leben im Falschen. Jetzt, was heißt das genau, respektive, was wäre denn für Adorno das richtige Leben?
Ja, da sehen Sie im Grunde genommen den dialektischen Gedankengang live. Das heißt also sozusagen, man kann das Positive, kann man nicht rein herausschälen, nicht? Sondern das Positive zeigt sich überhaupt nur in der Konfrontation mit dem Negativen. Und das negative Moment, das in diesem Aphorismus drinsteckt, ist ja, dass irgendetwas das Leben beschädigt. Und diese Erfahrung, das ist die Erfahrung, nicht? Das Leben beschädigt. Das gilt aber auf ganz unterschiedlichen Stufen. Auf der einen Seite wird damit die Schicht berührt, dass im Grunde genommen ein bürgerliches Leben nicht mehr möglich ist. Nicht? Ein bürgerliches Leben nicht mehr möglich ist, das verweist auf diesen veränderten gesellschaftlichen Zusammenhang, den der Immigrant natürlich stärker spürt als derjenige, der schon lange an einem Ort lebt. Aber sozusagen, es gilt für alle, nicht? Es ist immer die spezifische Erfahrung, das Besondere, und in diesem Besonderen, nicht, schlägt sich etwas Universales nieder. Und dieses universale Moment, das sich darin niederschlägt, ist, dass das Leben beschädigt ist, dass im Grunde genommen die Menschen Flüchtlinge, zu Flüchtlingen werden. Das verwischt jetzt nicht die realen Unterschiede, nicht? Aber sozusagen diese Erfahrung, und deswegen diese Erfahrung, nämlich Flüchtling zu sein, die können ja auch andere teilen, die gar keine Flüchtlinge sind. Nicht? Sonst gäbe es keine Solidarität, sonst gäbe es kein Engagement, sonst gäbe es kein Mitgefühl, keine Humanität. Nicht? Und das zu formulieren, das ist der wichtige Punkt. Das heißt also, einerseits führt es dazu, dass das Leben beschädigt ist, das heißt ein falsches Leben. Um das Falsche zu erklären, bedeutet es auch noch, um sein Leben führen zu können, muss ich allerhand Sachen machen, die ich freiwillig gar nicht machen würde. Zum Beispiel, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen in Berufen, die ich gar nicht machen möchte. Das ist nun die konkrete Lage. Das Buch ist 44, 45 entstanden. Die konkrete Lage ist, wir sitzen da als Intellektuelle in Kalifornien und müssen irgendwie sehen, wie wir über die Runden kommen. So wie wir früher gelebt haben, geht das nicht. Nicht der Einzige, der im Grunde genommen von seiner Produktearbeit leben konnte, war als Schriftsteller Thomas Mann. Nicht? Die anderen hatten Riesenschwierigkeiten.
Er war auch schon bekannt, als er nach Amerika kam.
Ja, er war sehr bekannt und er hatte auch gute Förderer, die ihn da weitergereicht haben. Dann Feuchtwanger konnte sich auch noch ganz gut behaupten. Aber die anderen hatten Riesenschwierigkeiten. Brecht, die lebten ja an der Armutsgrenze. Und auch da kam es ja dann zu Geschichten, eben zu Vermittlungen, wie schaffe ich das, also lass uns mal ein Drehbuch schreiben. Oder das, was die immer gemacht haben, die haben sich einfach überlegt, wir müssen mal ohne Gefühle und Vorurteile, müssen wir mal ein Drehbuch schreiben, das ein Riesenkassenschlager wird und dann sind wir irgendwie 3 Jahre mal von Sorgen frei. Und daran haben die immer geknobelt, also auch Leute wie Brecht. Andere haben sich dann wiederum besser behaupten können, wie zum Beispiel Eisler. Das lag daran, weil die Komponisten keine Sprachprobleme hatten. Und deswegen waren die Filmkomponisten waren eigentlich mit die erfolgreichste Immigrantengruppe. Und das gehört aber alles zusammen, nämlich, und das hat Adorno vor Augen gehabt, das kann ich doch auch. Und das hat er sich ernsthaft überlegt. Mal einen Hit schreiben, einen Schlager oder sonst etwas. Und schon stecke ich in dem Widerspruch drin. Kann ich das ohne meine Fähigkeiten zu komponieren beschädigen? Kann ich einfach so für den Markt produzieren, direkt nur um Geld zu verdienen? Und diese Widersprüche werden alle ausgelotet in die Minima Morale.
Würde das dann bedeuten, dass Adorno eigentlich ein positives Verhältnis entwickelt zu dem, was in der marxistischen Theorie die Entfremdung ist? Also das Projekt, das marxistische Projekt wäre, dass die Leute ohne Entfremdung leben können, also nicht zum Beispiel unter Arbeitsbedingungen, die ihrem Wesen eben nicht gerecht werden. Kann man sagen, dass Adorno eben diesen Traum aufgegeben hat und gesagt hat, nein, man muss die Entfremdung akzeptieren und aus ihr etwas machen?
Ich glaube, das ist völlig unabhängig, ob man es akzeptiert oder nicht. Also nicht der Entfremdungsgedanke ist ja bei Marx ein objektiver Gedanke und das hat Adorno ja bis in die Verästelung hinein verfolgt. Und das kommt ja auch in seiner Theorie ist ja etwas, was er dann von Lukács übernommen hat, aber in einer großartigen Weise eben auf alle einzelnen Phänomene der Kulturprodukte ausgedehnt hat, nämlich das Phänomen der Verdinglichung. Das heißt also, um die Verdinglichung kommen wir überhaupt nicht herum. Die ist da, ob wir wollen oder nicht, ob wir Ja sagen oder Nein sagen. Nicht gerade wir auch sagen, Nein zur Verdinglichung, ich lebe jetzt authentisch. Das ist so eigentlich, nicht also was weiß ich, Steppenwolf, ist ja kein Wunder, nicht dass also Hermann Hesse, den hat die amerikanische Jugend begeistert in den 60er Jahren, nicht Adorno. Nicht, das kommt erst später, nämlich Adorno ist etwas, um zu erklären, warum man aus diesem Verdinglichungszusammenhang nicht herauskommt. Aber das Versprechen eines anderen, ein unmittelbares Versprechen, das ist mehr so eine Jugendliteratur wie vom Typ Hermann Hesse.
Wir haben nochmal ein Zitat von Adorno vorbereitet, der sich auch in diese Richtung äußert. Wie müsste die Gesellschaft sein, damit der Mensch als mündiger Mensch überhaupt existieren kann?
Mündigen Menschen verstehe ich allerdings zugleich auch einen Menschen, der sein Schicksal in der Realität real bestimmen kann. Und das bedeutet eine Gestaltung, eine Einrichtung der Realität so, dass in ihr mündige Menschen leben können.
Nun, Bevor wir zum Inhaltlichen gehen, noch zuerst etwas zur Form. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, dass was Sie mit am meisten fasziniert hat an Adorno war, wenn er gesprochen hat. Wenn man jetzt hier hört, wie er seine Sätze formt, wie er druckreif spricht, fast schon wie in Stein gemeißelt seine Sätze bringt, zeigt ja auch, dass die Sprache für ihn ganz, ganz wichtig war, um sich philosophisch oder seine Gedanken auszudrücken. Die Sprache war fast schon eine Waffe für ihn.
Ja, klingt mir fast zu instrumentell mit Waffe. Nicht? Die Sprache ist eben für ihn eine Ausdrucksform. Und das ist, ich glaube, bei Adorno so deutlich zu spüren, auch wenn man jetzt einmal die Stimme gehört hat, man vergisst die nicht. Man wird so, es hat einen hohen Wiedererkennungswert. Wenn Sie irgendwo hingehen und Sie hören im Studio irgendein Tonband spielen, Adorno, wissen Sie sofort. Und das ist eben der Ton. Er arbeitet daran, einen bestimmten Ton zu finden. Und dieser Ton ist allgemein verständlich und höchst individuell zugleich. Und das ist diese Vereinigung im Grunde genommen des Künstlerischen mit dem Theoretiker. Nicht? Der seinen eigenen Ton gefunden hat. Und Sie werden jeden Gedanken von Adorno, werden Sie so hören, in dieser Tonlage. Es gibt diese ganz bestimmte Tonlage, die etwas sagt. Und diese Tonlage ist nicht abgestimmt darauf, ob es ein Hörsaal ist oder ob es Rundfunk ist oder ob es Fernsehen ist. Es ist immer dieser Adorno-Ton. Und das macht auch dieses Stück des sich Verweigerns aus, sozusagen, der bietet sich an kein Publikum an. Das haben die Leute gesagt, das ist elitär. Aber das heißt überhaupt nicht, dass es unverständlich ist.
Nur eine Zwischenfrage, hat er denn privat auch so gesprochen oder ist das jetzt der öffentliche Adorno? Gab es auch noch einen privaten Adorno, der ganz anders war?
Adorno hatte noch einige andere Varianten. Ich meine, das ist natürlich, man kann, dazu ist es ja zu sehr auch Performance-Künstler. Und also der konnte zum Beispiel auch, der konnte fließend Hessisch. Ne?
Die Wichtigkeit der Sprache wird ja auch betont in der negativen Dialektik, wo er sagt, die Philosophie ist eigentlich die Anstrengung, über den Begriff, durch den Begriff hinaus zu gelangen. Also wiederum, wie vorher mit der Vernunft schon, die Gefahr und die Rettung ist dasselbe oder sitzt am selben Ort. Aber fehlt denn nicht für jemanden, der sagt, ich bin der Anwalt des Heterogenen, des Nicht-Angleichbaren, ich möchte mal den Rest, der nicht aufgeht, anschauen, fehlt denn da nicht etwas, wenn man sich nur in der Sprache bewegt? Ich denke an das Physische, die Emotionen, Sexualität, Gewalt, das Hässliche, das Schmutzige. Wo findet man dieses Verdrängte bei Adorno?
Ja, das finden Sie im Grunde genommen auf jeder Seite. Und das ist ja das Großartige, sagte ich bereits, nicht? Dialektik der Aufklärung, Grenzen der Aufklärung erkennen, Grenzen der Sprache bestimmen. Deswegen wird ja die Sprache so prezios bei Adorno, weil er um die Grenzen der Sprache weiß. Und das ist ja, eigentlich ganz absurd im Grunde genommen. Auf der einen Seite haben wir in den letzten 35 Jahren eine ungeheure Entwicklung der Sprachphilosophie des Linguistic Turn, in der die Sprache im Mittelpunkt steht. Nur die Sprache, die Sie da lesen, ist eine grauenhaft verstümmelte. Die hat mit sozusagen der lebendigen Sprache unglaublich wenig zu tun. Und dieses, nämlich dass im Begriff etwas mitschwingt, was nicht begrifflich ist, das können Sie bei Adorno lernen. In jedem Begriff ist etwas Nichtbegriffliches anwesend, vorhanden. Dieses, das auszudrücken. Und deswegen Adorno, eben sagte ich, diese Verbindung von Kunst und Theorie, das ist doch ganz klar. Der Musiker, nicht, der auch nichtsprachliche Momente darauf reflektiert, die Beziehung im Grunde genommen des Begrifflichen auf das Nichtbegriffliche, das ist ja alles, was Musik ausmacht. Nicht? Und selbstverständlich gibt es ja bei Adorno, und wenn Sie in der ästhetischen Theorie, können Sie es auf jeder dritten Seite lesen, und das ist ja das Bestimmende bei Adorno, dass ja bei ihm die Überzeugung da ist, dass das, was im 20. Jahrhundert passiert ist, dass das auf alles ausstrahlt, dass es nichts davon bleibt, was nicht berührt ist. Aber das ist etwas, was sie gar nicht sprachlich ausdrücken können. Das hat etwas mit Loch, Schwärze, Schweigen zu tun. Und das nicht einfach durch dieses ständige Parlando und Gequassel und sonst was, das sehen Sie auch nicht im Grunde genommen. Das ist gehört gerade zum Verdinglichungszustand der Welt, das allgemeine Gequassel über alles.
Das Trauma Auschwitz war ja für vieles bei Adorno Ausgangspunkt oder Maßstab. Er hat eine Ethik nie geschrieben, wohl aber doch geplant. Wir haben so eine Art, was er selber als kategorischen Imperativ bezeichnet, nämlich, dass diese, seine Forderung wäre, die Menschen müssen ihr Denken und Handeln so einrichten, dass Auschwitz sich nicht wiederholen kann, dass nichts Ähnliches geschehe. Was, glauben Sie, wäre darüber hinaus eine Adorno, eine Ethik Adornos gewesen?
Ich glaube, das ist genau die Sache auf den Punkt gebracht. Und Sie sehen ja erstens, dass man einen solchen Satz im Grunde genommen gar nicht begründen kann. Das entzieht sich nicht, entzieht sich im Grunde genommen schon dem philosophischen Diskurs. Nicht, sonst sind wir plötzlich schon wieder in dem allgemeinen Gequatsche darüber, nicht? Was gehört dazu? Darf man nicht? Oder so, das, was wir ja auch in der philosophischen Diskussion in der Öffentlichkeit des Öfteren erleben, nicht? Die Debattenkultur und so weiter und so fort. Sondern dieses steht ja wie ein, Sie haben vorhin das gesagt, wie ein Stein gemeißelt, wie ein erratischer Block, nicht? Kategorische Imperative ist eine ganz große Kategorie, ist die größte Kategorie, nicht? Nämlich seit Kant, die man überhaupt anwenden kann. Und sagen, kategorische Imperativ, da gibt es kein Zurück dahinter. Aber zugleich ist ja im kategorischen Imperativ etwas formuliert, das es so ja kaum gibt. Nicht? Das ist ja kaum möglich. Nicht? Das war ja das, was Adorno auch so bewegt hat. Das im Grunde genommen, es ist doch ganz klar, das ist gar nicht so schwierig. Ganz klar ist die Forderung dessen, aus den Erfahrungen, die im 20. Jahrhundert passiert sind, die Forderung ist absolut klar, dass man verhindern muss, dass etwas Ähnliches wie Auschwitz noch einmal geschieht. Das ist eine ganz klare Sache. Aber tun Sie das mal. Nicht? Der Einzelne ist ja viel zu ohnmächtig, viel zu schwach. Und das gehört zur realen Erkenntnis hinzu. Und man nicht anzugeben und sagen, es hängt von mir ab, wie ich mich verhalte oder so, ist ja gar nicht wahr. Aber das ist eben wiederum die Beziehung. Steht auch in der Minima Moralia. Sich nicht von der Macht der anderen und nicht von der eigenen Ohnmacht dumm machen lassen. Nicht? Also das heißt, diesen Widerspruch erleben, diesen Widerspruch ausleben und in diesem Widerspruch, mit diesem Widerspruch arbeiten. Nicht? Und das ist dieses, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Nicht? Das heißt auch, dass an den besten Sachen im Leben ist auch immer ein schaler Beigeschmack. Und das ist ja so, nicht? Dass in dem Augenblick, in dem ich anfange, darüber nachzudenken, warum es mir so gut geht, merke ich schon, das ist aber durchaus auf Kosten von anderen.
Nun, der 100. Geburtstag wird gefeiert. Mehrere Werke zu Adorno sind erschienen. Sie haben gesagt, Ihr Werk ist keine Biografie, Sie wollten keine Biografie schreiben, aber doch die Tatsache, dass jetzt Bücher über ihn geschrieben worden sind, obwohl Adorno ja selber auch gegenüber Biografien oder Kult, sagen wir mal, Kultaufbauscherei sehr, sehr kritisch, sehr skeptisch gegenüber war. Glauben Sie, würde er sich jetzt freuen, wenn er sehen würde, dass wir hier am Fernsehen sitzen und über ihn sprechen?
Das weiß ich jetzt nicht, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall, doch in gewisser Weise schon, glaube ich, es ist einfach eine Gelegenheit, dass in welcher Form auch immer das adornische Denken noch einmal in die Öffentlichkeit kommt und es eine größere Öffentlichkeit erreicht. Und das ist ja das, was auch mir das Wichtigste war, dass aus diesem akademischen Turm, in den das eingebaut worden ist, danach herauszuholen und das wieder in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn Die Universität ist ja mit dem Adornoschen Erbe sehr schlecht umgegangen. Sie hat es eigentlich ausgeschlagen. Nicht? Man hat einfach gesagt, ach, nach Adorno kann kein Zweiter kommen, der so gut ist wie Adorno, also schließen wir mal die Bude und machen irgendwelche neuen Geschäfte auf. Nicht? Und gucken Sie sich das mal an, was da so läuft an deutschsprachigen Universitäten. Das ist eigentlich sehr traurig. Im Grunde genommen am meisten Kontakt hat man noch mit Leuten in Amerika, nicht? Die im Grunde genommen als Historiker in der Ideengeschichte arbeiten, die machen noch kritische Theorie oder die machen wirkliche kritische Theorie und das sind die Leute, mit denen man am meisten Kontakte hat. Aber kritische Theorie lebt ja darin, dass sie die Gesellschaft der Gegenwart analysiert. Und in dieser Analyse der Gegenwart, da zeigt sich auch, wie eine Gesellschaft in der Lage ist, mit Adorno umzugehen. Und die Bilanz der letzten 30 Jahre ist sehr negativ, was die Gesellschaft anbetrifft.
Und was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Punkte, die Adorno auch im 21. Jahrhundert wieder vielleicht zu einem mehr auch thematisch behandelten und gelesenen Autor über die Biografie hinaus machen könnten? Sehen Sie da im Sinne einer Prognose etwas, was wieder aktueller wird?
Ja, ich denke, es kommen sehr substanzielle Seiten zum Tragen. Ich glaube, dass eine ist, was wir in Soziologie und Philosophie erleben oder erlebt haben, ist eine große Verarmung. eine große Verarmung, das kommt durch den Linguistic Turn, das durch die Entfernung von den Sachen, nicht sozusagen, dass man alles auf Sprachphilosophie konzentriert und nicht über Sachen selber redet. Nicht, aber, und das ist etwas, was ich sagen möchte, die theoretisches Denken muss einen Gebrauchswert haben. Gebrauchswert bedeutet, dass derjenige, der nicht professionell denkt, etwas erkennt in dem, was gedacht wird, was mit seinem Leben zu tun hat. Nicht unmittelbar, nicht Lebenshilfe oder sonst etwas, aber ich erkenne mehr von der Welt. Das heißt zum Beispiel, nicht über den 11. September können alle quasseln, aber über den 11. September gibt es wenig wirklich gute Theorien. Das heißt, was bedeutet der 11. September? Woher kommt das? Was signalisiert er für den Weltzusammenhang? Nicht? Wir haben alles diese ganze Art von Globalisierungsdiskussionen, aber wir haben keine wirklich gute Theorie. Und das ist etwas, Adorno war auf dem Wege dahin, eigentlich eine Theorie der Gegenwart zu entwickeln, was es bedeutet. Ich nenne das eine Theorie der globalen Gleichzeitigkeit. Nämlich, dass es nicht mehr das Aufholen von Vergangenheiten ist, sondern plötzlich haben wir alles nebeneinander. Und das ist etwas, was in der Musik auch schon gibt, nicht? In der Musik, das ist etwas, was Adorno erlebt hat. Nämlich dieses Überschreiben, dieses Palimpsestartige, nicht? Dass alles gleichzeitig nebeneinander ist und übereinander ist. Und Sie können das gar nicht werten, nicht? Sondern Sie müssen sich davon distanzieren und dann reflektieren darauf. Zum Beispiel nehme ich ein Kernstück der adornischen Lebensgeschichte ist die Erfahrung von Amerika. Nicht Adorno ist überhaupt erst in Amerika zu Adorno geworden und als solcher zu uns zurückgekommen. Dieses Verhältnis von Europa und Amerika, brauchen wir uns nur die letzten Jahre anzugucken, dieses Verhältnis ist so unaufgeklärt, von beiden Seiten so unaufgeklärt und es durchzieht doch fast die Hälfte des Werkes von Adorno, dieses Verhältnis von Amerika und Europa. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich darüber klar wird. Oder alles das, was er gedacht hat über Rassismus, Antisemitismus, das steckt ja alles implizit in dem Minima Moralia drin. Bis dahin, heute jeder Mensch irgendwie meint, und das kommt irgendwie durch die Schablonenartigkeit der Medien, meint irgendwie, er müsste eine Identität haben. Adorno ist der Kritiker der Identität, der Identitätsphilosophie, aber auch dessen, nicht was man so gemein im gemeinen Umgang Identität nennt. Meine Identität, deine Identität. Er hat das sofort gemerkt. Nicht, da steckt schon ein Knüppel drin. Nicht, wenn ich sage, meine Identität ist gefährdet. Nicht, die Leute sind gleich zur Schlägerei bereit. Dieser ganze xenophobe Aspekt, der in diesem Identitätswahn drin steckt. Und Adorno ist der schärfste Kritiker davon. Und das ist mehr als aktuell.
Detlef Clausen, leisten wir uns hoffentlich weiter diesen Luxus des Denkens. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren.